Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Und Sie können nun noch ein Gespräch mit dem Dirigenten des Abends, mit Fabian Enders, hören, das ich mit ihm über diese Messe geführt habe. Es ging zunächst darum, wie er darauf gekommen ist, sich gerade mit dieser Messe zu beschäftigen.
Ich habe ja immer den Blick auf Werke, die noch nicht aufgeführt worden sind bzw. noch nicht eingespielt worden sind, ganz besonders gerichtet. Und ja, beim Durchgehen dessen, was man digital an Werken Caldaras, was ja ein enormes Oeuvre ist, finden kann, über 80 Opern übrigens und unzählige geistliche Werke, sind wir eben auf diese Messe, vielleicht auch wegen ihres Beinamens, gestoßen und konnten dann dieses Autograph einsehen, das sich im Besitz des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien befindet. Und das konnten wir sozusagen zur Grundlage nehmen. Diese offensichtlich Kompositionspartitur, noch mit vielen Veränderungen, also keine Reinschriftpartitur, die dann jetzt die Grundlage bildet für unser Material. Es gibt ja einige Messen, die Beinamen, man könnte auch sagen Spitznamen bekommen haben, wo vom Leiden beispielsweise die Rede ist, Dolorosa, und diese hat eben diesen Beinamen Amabilis, die Liebliche. Und als wir schauten, was bei Caldara noch nicht entdeckt ist und interessant sein könnte, sind wir eben bei dieser Missa Amabilis stehen geblieben, die in C-Dur steht, was ja schon in dieser Zeit etwas grob gesagt eine Allerweltstonart ist. Also ich habe mal die Beschreibungen der Tonartencharakteristik zu C-Dur gelesen, die man so finden kann im 17. und 18. Jahrhundert. Da wird immer wieder, gerade bei Mattheson, das Rude, das Rohe, eine gewisse freche Eigenschaft, aber auch die Eignung zur Freude, zum Zeitvertreib und zum kriegerischen Charakter beschrieben. Und das hat mich dann interessiert, wie eine liebliche Messe in C-Dur gestaltet ist. Denn dieser Charakter des Naiven, des Kindlichen, der C-Dur zugeordnet wird, den findet man eher in Beschreibungen des späten 18. Jahrhunderts dann oder im 19. Jahrhundert.
Wenn man die Messe hört, dann könnte man auch denken, dass sie in D-Dur geschrieben ist, weil sie mit Trompeten ist, weil sie doch wirklich relativ festlich klingt und weil D-Dur ja schon auch diese festliche, königliche Tonart eigentlich ist. In der Thomaskirche war schon der ganze Raum eigentlich doch sehr mit festlichem Schall gefüllt, kann man sagen. Und deswegen sind auch ein paar Sachen mir besonders aufgefallen, die da so ein bisschen rausgefallen sind eigentlich. Und zwar habe ich, glaube ich, noch nie so ein kurzes Osanna und so ein kurzes Sanctus gehört. Also ich hatte das Gefühl, dass jeder einmal Osanna singen darf und einmal Sanctus und dann war es das. Das war ganz kurz. Und der Beginn vom Agnus Dei war überraschenderweise a cappella. Was sind die Überraschungen, die Sie noch so erreicht haben, auch mit dem Studium der Partitur und der Probenarbeit?
Man hat als Interpret natürlich die Aufgabe vor sich, zwischen besonderem Kunstgriff und Konventionen zu unterscheiden. Das braucht viel Fingerspitzengefühl. Oft ist es natürlich ein Wille zum Ausdruck, wenn Instrumente und Singstimmen kollaparte geführt sind. Manchmal kann es auch Konvention sein. Und beim Agnus Dei habe ich mich tatsächlich selbst entschieden, das A cappella zu musizieren. Eigentlich gehen die Streicher dort kollaparte mit, aber ich glaube, dass diese harmonische Vielfalt, die hier auf engstem Raum dargeboten wird, einmal so noch mehr gehört wird.
Haben Sie noch andere Entscheidungen getroffen bei der Interpretation?
Es fällt bei dem Stück ein bisschen auf, dass es in den fröhlichen Sätzen oder den festlichen Sätzen einen Hang zum eher diatonischen gibt. Und dort, wo Konflikte im Hintergrund stehen, wird es sehr chromatisch und sehr verwoben. Und das Crucifixus ist auch so ein Fall, wo eigentlich ein Terzett singt und nur vom Continuo begleitet wird. Das haben wir chorisch ausführen lassen, weil es in sehr großen Noten werden, also quasi so einen augmentierten Charakter wiedergibt. Und wir glaubten, dass sozusagen diese Architektur dieser ganz konsequent aneinander reibenden Töne hier noch besser zum Tragen kommt, wenn das wirklich chorisch gemacht wird.
Also auch niemand hörbar atmet sozusagen und Lücken hinterlässt.
Genau.
Nun haben Sie ja schon kurz gesagt, dass es relativ viele Messen von Caldara gibt, auch einige mit Beinamen. Würden Sie sagen, dass diese Messe sich irgendwie aus diesem Messfundus irgendwie heraushebt? Und wenn ja, durch was?
Ich würde sagen, dass das Ordinarium Misse als Textvorlage, die ja wahrscheinlich 10.000-fach vertont worden ist, sehr viel Spielraum für Projektionen bietet. Und wenn man zum Beispiel eine Missa Dolorosa hat, dann ist das alles gelenkt in die schmerzliche Richtung. Natürlich beim Kyrie bietet sich das an, aber das Kyrie gibt auch Raum, ganz anders in Erscheinung zu treten. Und was hier besonders reizvoll ist in dieser Missa, ist im Grunde genommen die Affektvielfalt. Also er hat sozusagen von großer Naivität, die man im Kyrie zum Beispiel findet, aber eigentlich nicht unbedingt erwarten müsste, bis hin zu großer harmonischer Verschlungenheit und Sperrigkeit, alles in ein Stück von 40 Minuten gepackt. Das heißt also, die Kontraste dieser Missa sind vielleicht die schönsten.
Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass das Osanna und Sanctus so kurz sind. Waren Sie nicht ein bisschen enttäuscht, dass er da nicht mehr draus gemacht hat?
Ja, also das ist natürlich immer das Problem, dass wir mit Erwartungshaltung an so eine Messe herangehen, die von späteren Messkompositionen geprägt worden sind, ohne dass ich da jetzt einige nennen will. Aber er hat eben sozusagen den Schwerpunkt, wie es bei der Missa Brevis ja vielleicht auch ist, sehr in der Ausführlichkeit von Kyrie und Gloria gesehen. Und das Credo ist eben auch durch seine vielen Sätze, durch eine auch etwas konventionelle Aufteilung von Solosätzen und Chorsätzen ausführlich, während es dann auf den Schluss hin tatsächlich etwas sehr zur Verknappung tendiert. Gerade beim Sanctus ist es ja irritierend, dass das so schnell abgehandelt wird, kann man sagen.
Was muss denn eigentlich der Chor und auch das Orchester und die Solisten für Fähigkeiten haben, um das jetzt zu machen? Also ich meine, das ist ja jetzt sozusagen keine wahnsinnig außergewöhnliche Literatur, aber es ist halt schon etwas, dass man eben doch nicht alle Tage singt, weil es eben, es ist jetzt kein Bach, es ist kein Mozart, es ist auch kein Schubert. Also wie sind Sie da so rangegangen? Was haben Sie Ihren Musikern mit auf den Weg gegeben?
Die Herausforderung bei dieser Messe besteht, finde ich, in der Janusköpfigkeit, die sie stilistisch aufweist. Caldara, Venezianer, von Legrenzi unterrichtet, hat natürlich auch die alte italienische Musik sehr genau gekannt. Und Einflüsse von Palestrina kommen hier in der Messe genauso vor wie Dinge, die schon ganz spätbarocken Charakter haben, die Melodie geprägt sind, die fast schon ins Klassische wiederum verweisen. Die Kantatenmesse von Haydn und Mozart ist ganz sicher, zumal Caldara in Wien gewirkt hat, beeinflusst von seinem Stil, der eigentlich kein ganz konsistenter, kein einheitlicher ist, sondern man steht in jedem Satz vor anderen Herausforderungen, auch in den homophonen Sätzen. Also es ist gar nicht so, dass nur die Fugierten oder die Polyphonen Schwierigkeiten machen, sondern auch da, wo man ganz harmonisch denken und hören muss, ist das durchaus eine Herausforderung.
Und ist es so, dass man eigentlich bei jedem Satz sich irgendwie ein anderes großes Vorbild sucht, automatisch oder instinktiv, wo man sagt, ah, das geht vielleicht eher in die Richtung oder vielleicht eher in die Richtung, oder lässt man tatsächlich Caldara Caldara sein?
Wir versuchen das zumindest. Andererseits finde ich, dass mit dem Affekt, der von Satz zu Satz sich ändert, wirklich eine Wahl für ein ganz neues Tempo gefunden werden muss. Er schreibt sehr oft Adagio, er schreibt sehr oft Andante. Nehmen wir das erste Kyrie, da ist das Andante, lange habe ich gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, eigentlich eine Art Maestoso-Charakter. Also er arbeitet mit Punktierungen, die ein bisschen an einen französischen Stil erinnern lassen, schreibt das Ganze aber im Dreiertakt. Also man hat Schwierigkeiten, wenn man sozusagen Folien und Muster sucht, die man auf die Musik drauflegen will. Aber das ist gerade das Reizvolle und Interessante daran.
Sie waren jetzt mit dieser Missa Amabilis auf dem Leipziger Chorfest, dem Deutschen Chorfest in Leipzig, zu Gast, das ja 4 Tage gedauert hat. Natürlich waren Sie auch mit Proben beschäftigt, aber Sie haben sicherlich auch ein bisschen was mitbekommen vom Fest. Was hat Sie sozusagen interessiert nach dieser langen Zeit, wo man tatsächlich ja auch gar nicht so viel anderes hören konnte? Und was haben Sie mitgebracht nach Hause?
Alt bin ich ja noch nicht, aber schon eine Weile in diesem Geschäft. Und ich glaube, dass ich noch nie so viel Begeisterung fürs Chorsingen als solches mitbekommen habe. Also ganz Leipzig sang ja irgendwie zu allen Tages- und Nachtstunden. Und ich habe das eigentlich erlebt als ein Fest, wo man sich unglaublich bereichern konnte im Kennenlernen, nicht nur der Musizierweisen, sondern vor allem auch der extrem unterschiedlichen Repertoire-Schwerpunkte. Gerade das, was innerhalb dieser Nachtkonzerte geboten wurde in der Thomaskirche, war ja so verschiedenartig und abwechslungsreich. Also auch ich habe vieles dazugelernt.
Nun hat man ja auch das schon auch unter so diesem Neustart der Überschrift quasi gesehen, nach 2 Jahren Pandemie. Ich meine, wenn man in Leipzig war, dann hat man das Gefühl, das hat auch funktioniert, zumindest dort. Nun gibt es ja aber trotzdem relativ viele Chöre, die immer noch Schwierigkeiten haben oder die es vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Was wäre so Ihre Hoffnung, was man aus Leipzig, was das betrifft, mitnehmen kann?
Ja, es ist sicherlich ein Impuls zum Wiederaufstehen, möchte ich sagen. Also es braucht Konzerte, es braucht Ziele, auch für Chöre, die sozusagen aus ihrer Sozialstruktur heraus das regelmäßige Proben als solches als Schwerpunkt sehen, hat sich gerade gezeigt, auch da, wo Proben möglich waren, dass Konzerte, solche Höhepunkte ganz wichtig sind, auch für den sozialen Zusammenhalt eines Ensembles. Der besteht eben nicht nur auch in dem Aufführen, sondern auch in dem sich gegenseitig zuhören und gegenseitig kennenlernen. Und da hat das Chorfest ja sozusagen also einen Kumulationspunkt geboten, der sicherlich lange, lange nachwirken wird, andererseits aber auch überfällig war. Es war ja erhofft für 2020 und man zittert dann immer, wird es noch stattfinden, wann wird es stattfinden, und nun konnte es stattfinden.
Der Dirigent Fabian Enders im Gespräch über die Missa Amabilis von Antonio Caldara, die er mit seinem Sächsischen Kammerchor und dem Orchester Sturm und Drang am 28. Mai in der Leipziger Thomaskirche aufgeführt hat. Im Rahmen des Deutschen Chorfestes 2022.